ARD. Wahlkreis Ost. Der Politik-Podcast aus Leipzig.
Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Mein Name ist Malte Pieper. Ich bin Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Und wie immer an meiner Seite die Chefreporterin des Fokus-Magazins Anja Meyer. Hallo Anja.
Hallo lieber Malte.
Anja, wir haben ja beim letzten Mal dazu aufgerufen, uns mal wissen zu lassen, was Ihnen, was euch auf den Nägeln brennt. Da haben wir sehr interessante Mails bekommen mit verschiedenen Sichtweisen, aber auch mit ganz konkreten Themenvorschlägen, was wir aufgreifen sollen. Dazu später mehr am Ende des Podcasts, denn wir haben wieder einen Gast hier im Studio. Ein Gast, der uns letzte Woche ebenfalls spontan geschrieben hat. Und der geschrieben hat, selbst ich als Ossi halte es hier im Osten nicht mehr aus. Als Ossi, der dabei ist, seine Koffer und Kartons zu packen und Mitte des Monats das Land verlassen will. Und das als jemand, der in den letzten Jahren und Jahrzehnten den Wandel im Osten immer begleitet, analysiert und künstlerisch verarbeitet hat.
Die Rede ist von Sebastian Weise, den ich auch hier ganz herzlich begrüße. Hallo, lieber Sebastian.
Hallo.
Ich sag mal ein paar Worte, wer du bist. Ich habe vor unserem Podcast nochmal nachgedacht, wie lange kennen wir uns eigentlich und woher? Und wir kennen uns aus dem Internet, aus dem Internet.
Wir sind eine richtige digitale Verbindung.
Ja. Ja, schon so ein bisschen sowas wie eine Freundschaft. Ich weiß, Sebastian lebt als Fotograf in Halle und er ist Jahrgang 75, geboren in Sondershausen. Ist soweit richtig, oder?
Das ist korrekt, ja.
Genau. Und ich habe vor etlichen Jahren mal ein Bild von dir gekauft. Ich interessiere mich für Fotografie und so sind wir eigentlich zusammengekommen, weil Sebastian einfach ein super Fotograf ist. Und dann habe ich später noch mal ein kleines gekauft, weil er ein noch besserer Fotograf geworden ist. Und wir haben uns eigentlich immer wieder so mal über Facebook und so ausgetauscht über Osten. Und ein Thema war irgendwie, was uns sehr verbunden hat, also auf so einer etwas tieferen Ebene, war, dass Sebastian zum Thema Umsiedelung gearbeitet hat als Fotograf und ich als Journalistin. Umsiedlung war ja in der DDR das Wort für Vertreibung oder Vertriebene. Und damit haben wir uns beide sehr viel auseinandergesetzt. Ich glaube, vor 5 Jahren war das. Aber so viel erstmal, alles Weitere sagst du über dich selbst. Vielleicht, Sebastian, erstmal hi. Schön, dass du da bist.
Sebastian, du hast uns geschrieben, stehe als Gesprächspartner bereit. Thema ernüchterter Künstler haut ab. Warum bist du? Warum ist der Künstler ernüchtert?
Oh Gott, ja. Also weil man ja so sensibel ist und so ein bisschen immer mit offenem Herzen auch an die Sachen rangeht. Und wenn man was verfolgt, dann ist man halt mit ganzem Herzblut dabei. Und diese Themen, die Anja schon angesprochen hat, sind halt meine Themen. Und auch dieser Ostblick auf meine Mannschaft, meine Leute. So habe ich das eigentlich immer betrachtet. Und ich bin ernüchtert ist wirklich ein gutes Wort dafür, aber auch enttäuscht. Und,
aber warum bist du von deinen Leuten, von deiner Mannschaft ernüchtert und enttäuscht?
Weil es halt wirklich so fast ohne irgendein Nachdenken in Denkweisen reingeht und in Verhaltensweisen, die kann ich nicht nachvollziehen. Also nachvollziehen schon, weil eine gesellschaftliche Entwicklung so.
Aber sag mal konkret welche.
Das sind jetzt wieder, das klingt wie irgendwelche Schlagwörter, aber wenn ich sage rassistische Denkweisen, die aufkommen und die sich normalisieren und verhärten, die habe ich schon als Kind angeprangert, das weiß ich. Von klein auf habe ich mich mit diesen Themen beschäftigt und es wird immer manifester. Und das ist eine Haltung, wo ich dann auch nicht mehr mit Argumenten sowieso nicht, das habe ich schon seit Jahren nicht mehr versucht, aber auch mit meiner Kunst nicht mehr gegen ankommen kann. Also ich kann mich nicht mehr erklären oder ich kann den Leuten keine Alternative anbieten.
Lass es uns mal ganz konkret machen. Du lebst ja nicht nur schon lange in Halle, du hast auch immer wieder in der Sächsischen Schweiz gelebt, in der Nähe von Sebnitz. Dieses Sebnitz, das kurz vor Ostern wieder bundesweit in die Schlagzeilen gerückt ist, als ein Handwerker in einer Anzeige im Amtsblatt der Stadt Auszubildende suchte, das aber umschrieb oder eingrenzte mit den Worten, um ihn mal wörtlich zu zitieren, er möchte keine Hakennasen, er möchte keine Bimbos. Das eine ein früher gebrauchtes Synonym für Juden, das andere ein gebrauchtes Synonym für Menschen mit dunkler Hautfarbe. Ist es so, wie du eben die Sächsische Schweiz zunehmend erlebt hast, dass sowas salonfähig ist?
Ganz genau so. Dieser Dachdecker ist, ich bin in Hinterhermsdorf in einem Verein. Wir haben ein altes Umgebindehaus, was wir gepachtet haben und renovieren und als Begegnungsstätte ausbauen und da auch ein paar bunte Leute in die Sächsische Schweiz holen möchten. Und dieser Dachdecker ist unser Dachdecker. Der hat seit Jahren unser Dach geflickt und sollte eigentlich dieses Jahr das auch richtig neu decken. Und diesen Auftrag hat er verloren durch seine Anzeige und durch seine Ansichten, die er jetzt offen und laut und ganzseitig im Amtsblatt verkündet, die aber sonst so jetzt nicht aufgefallen wären. Das wäre nie Thema jetzt bei uns im Haus und während so eines Projektes einer Dachreparatur gewesen. Aber man geht durchs Dorf, man sieht Handwerker, die ihre Firmenschilder wieder in Runenschrift schön ausarbeiten und ins Pflaster legen. Und man sieht im Weihnachtsmarkt an den Buden Blechschilder, wo drauf steht: Vorsicht, Feind hört mit. Und es sind diese Sachen, die fallen mir seit Jahren auf und sie werden immer stärker und sie werden jetzt, das ist salonfähig. Ich war in Sebnitz, hatte ich eine Ausstellung gemacht, genau zu dem Thema Vertreibung, Flucht und Vertreibung der Sudetendeutschen, die wirklich in Sichtweite der Sebnitzer früher gelebt hatten und die auch dann auf der Flucht nach Sebnitz durchkamen. Und ich war mit diesem Thema in der alten verlassenen Buchhandlung, hatte da 2 Wochen Ausstellung gemacht und es dauerte eine Stunde. Da kamen die ersten Leute rein und erzählten mir irgendwas von Holocaust-Verleugnung und von alten Königen und wer da wie, wo, wen hingeschickt hat und wie. Es waren die krudesten Theorien und die Leute glauben daran. Die sind da in ihren Tälern und sind irgendwie geistig vergiftet, habe ich den Eindruck. Und man kriegt das auch nicht mehr raus. Es tut mir so leid. Ich liebe diese Landschaft, ich liebe die Menschen, diese sächsische Gemütlichkeit, aber wenn die dann ein das Böse im Hinterkopf haben, dann fühle ich mich da schon lange nicht mehr wohl.
Das klingt aber wirklich verzweifelt. Sag mal, Sebastian, wie lebst du denn? Also lebst vor allem in Halle, ne?
Ja.
Und und dann noch eine Frage dazu. Dieser Dachdecker, kennst du den auch persönlich? Also
naja,
du hast ja jetzt unser Dachdecker.
Aber ja, also ich habe nicht mit ihm gesprochen, aber ich habe ihn, ja, die Mannschaft am Dach gesehen und so. Also ich weiß, es ist ein typischer Mann der Region da. Und wenn man auf dem Volksfest nach 10 Uhr abends da ist, sollte man wirklich nur weiße Hautfarbe haben. Es ist wirklich so.
Das ist traurig. Aber also das kennen, glaube ich, ganz viele Menschen, dass man also so nach dem Wahltag, man guckt halt irgendwie auf die Zahlen, man schaut sich seinen Wahlkreis an und so, ne? Aber eben auch so eine Verrohung. Also das, also jetzt hier die Runenschrift und so, das ja, das ist ein ziemlich starker Ausweis, aber ich finde auch so der ganze Umgang miteinander, ne? Also, dass so Dinge sagbar werden und so.
Ja.
Aber das tut mir ja wirklich leid zu hören. Also, mal abgesehen davon, dass ich es schade finde, dass du weggehst, vielleicht erzählst du uns auch noch wohin, aber also so jemand wie du, der sich sozusagen da voll reinhängt in so eine, also schon Heimat, ne?
Ist
schon
ja, Thema. Natürlich, klar. Ja. Also meine Familie ist dort hängen geblieben. Die Leute wurden aus Zeidler, aus Britnicki vertrieben. Das ist 5 Kilometer Luftlinie von Hinterhermsdorf entfernt. Mhm. Die haben bis in die 70er Jahre haben sie den heimischen Kirchturm noch gesehen. Und er wurde kurz vor meiner Geburt dann gesprengt. Also es ist eine Region, die mir ans Herz gewachsen ist, wo ich seit Jahren auch arbeite auf der tschechischen Seite und die deutschen Friedhöfe dort dokumentiere und alle deutschen Gräber festhalte und ins Internet stelle. Es ist meine Heimat, die ich mir neu erfahren muss, weil in der Familie da nicht drüber gesprochen wurde, über die Zeit vor der Vertreibung und danach. Aber ich habe mir das wieder angeeignet. Und wie gesagt, die Hinterhermsdorfer Seite, die sächsische Seite, ist genauso Teil meines Paradieses und meiner Familie und meiner Heimat. Und das habe ich von klein auf in mir aufgesogen. Und wenn man dann aber so enttäuscht wird von der Menschlichkeit, dann muss ich auf die schöne Landschaft und die Geschichte meiner Familie dort halt verzichten und das von der Ferne dann aus nur noch betrachten. Tut mir leid.
Das ist ja ein sehr radikaler Schritt, finde ich. Also dass man sowieso, also jetzt, also nicht jeder Mensch ist ja Künstler und beschäftigt sich sozusagen also beruflich auch mit Geschichte und Gegenwart, aber dass man tatsächlich sich, ich finde, es klingt so ein bisschen, als dass man sich rausreißt, ja, aus so einer Erde. Das ist, gibt es einen Moment, wo du gesagt hast, so, das ist jetzt kann ich nicht mehr? Oder und wie, vor allem, wie reagiert denn überhaupt deine Umwelt darauf? Du bist ja kein Alleingänger.
Ich bin Alleingänger, doch. Also so ziemlich Alleingänger, ja. Meine Umwelt ist happy für mich. Die sagen alle, das machst du richtig und wir freuen uns für dich und beneiden uns dich auch ein wenig, weil, das kann ich ja jetzt offenlegen, also ich gehe in die Schweiz, ich gehe dorthin, wo andere Urlaub machen und arbeite dann halt da und für Leute, die da Urlaub machen. Gehe also aus dem Künstlerberuf raus und weil es war wirtschaftlich überhaupt nicht mehr möglich für mich. Also die ganze, seit Corona sind mir Aufträge als Fotograf weggebrochen, wo ich halt meinen Brotberuf dran sah. Die Kulturlandschaft, die Kunstlandschaft ist durch die Förderung geprägt und die Förderung wird in nächster Zeit massiv zurückgefahren werden, was ja auch in der letzten Zeit schon passiert ist. Also ich sehe das ja, ich habe über jetzt fast ein Jahrzehnt mich mit Projekten beschäftigt und alles von Ausarbeitung, Beantragung und dann bis zur Absage und Verzweiflung und Depression hat man die ganzen Stationen durch, aber das geht halt nicht mehr nach 10 Jahren. Also, und wenn man dann noch die Politik betrachtet, ich will jetzt hier nicht zu einem großen Kreis ziehen, aber die ganzen Stimmungen geben mir jetzt im Prinzip recht, dass ich sage, nee, ach komm, dann macht euren Kram alleine.
Diesen Satz kennt man ja.
Ne?
Ja, aber das ist ja wirklich, ich bin so ein bisschen erschüttert, was du hier gerade erzählst. Ja, das ist natürlich verheerend.
Jetzt hast du gesagt, es sind im Grunde genommen zwei Sachen, die zusammenkommen, warum du diesen Schritt machst, hier in Halle die Kartons zu packen und in die Schweiz zu gehen. Zum einen die wirtschaftliche Komponente, Förderung wird immer mehr zurückgefahren. Hat das für dich eine Dimension, dass das auch politische Gründe hat, warum die Förderung immer weiter heruntergefahren hat in diesem Bereich? Es geht immer weiter nach rechts und Kunst, die man nicht verkaufen kann oder was heißt nicht verkaufen kann, aber mit der man nicht Millionen machen kann, kleine, freie Szene, das erlebt man ja auch in den größeren Städten. Ich erlebe das in meiner Heimatstadt Leipzig, wo massiv von rechts der Mitte versucht wird, die freie Szene in der Förderung einzuschränken. Also inwiefern merkst du, dass dieser Wind, der weiter nach rechts weht, eben Einfluss auf die Kultur, auf die Kunst und Kultur bereits hat bei uns im Osten?
Naja, ich denke, das geht los mit so Ausflüchten, sage ich mal in Anführungsstrichen, also dass man einsparen möchte und da Kosten einsparen will und dann auch Förderprogramme irgendwie, ja, nach dem Gießkannenprinzip, jeder macht 10% weniger oder so. Und dann gucken die natürlich, die Fördermittelgeber, auch, wie sie das am cleversten machen können.
Aber es wird immer gerne als Argument auch genommen, die ganzen Linken müssen wir jetzt nicht noch mit Geld ausstatten.
So ungefähr. Also das ist die Grundhaltung und die spürst du auch. Das ist jetzt nichts, was offen so ausgesprochen wird, weil es ja immer dann auch noch ein paar Juristen sind, die schön Formulierungen machen, damit alle abgesichert sind, aber das ist der Trend, ist ganz klar. Die wollen da keine unbequemen Künstler haben.
Aber das Gegenargument liegt doch auch in gewisser Weise auf der Hand. Wir alle müssen den Gürtel enger schnallen, die Haushalte sind ausgereizt, also muss auch Kunst und Kultur seinen Beitrag dazu leisten, oder nicht?
Finde ich in Ordnung, natürlich, klar. Ja, aber wenn man spart an Minimalprojekten, denn ich sehe ja, was effektiv in der Kunst- und Kulturförderung ankommt bei dem Künstler selber, das sind im seltensten Fall Honorare. Also da kann man ein Förderprogramm, kann man sich nur freuen, wenn man ein Programm hat, wo wirkliche Honorare gefördert wird. Ansonsten kriegt man da Sachkosten und so und muss immer kreativ sein in der Umschreibung der Leistung.
Also in der Fotografie bedeutet das, man kriegt Raum. Man kriegt, jemand finanziert einem die Flyer für die Ausstellung oder wie, oder und einen Abend mit ein bisschen Wein,
ja,
oder wie?
Naja, genau, und ja, so Sachkosten und Es ist, weil sie das irgendwo in der Satzung stehen haben. Und es ist, geht auch von Fördermittelgeber zu Fördermittelgeber, gibt es immer die kleinsten Unterschiede. Und man muss auf alles immer bedacht sein. Und es sind dann aber im Endeffekt Minimalbeträge, über die wir hier sprechen, die ein Künstler da beantragt in so einer Förderung. Was das richtig große Geld in der Kulturförderung angeht, was vielleicht auch Kosten einsparen könnte, sind die ganz großen institutionellen Sachen. Aber da darf man vielleicht nicht ran. Ich kenne mich in dieser Szene nicht so aus. Aber die haben natürlich gewaltige Budgets, was jetzt Theater angeht oder große Museen oder so. Da sind schon ganz andere Gelder im
das Gespräch. Heißt, im Grunde genommen warnst du, dass mit Symbolmaßnahmen eine Szene zerschlagen wird, die man nicht wiederbekommt, ohne dass man wirklich große Summen einspart.
So sehe ich das, ja. Aus der Praxis geschaut, ja.
Lass uns nochmal nach Sebnitz zurückgehen. Du hast ja schon vom Dachdecker erzählt. Da will ich mal nachtragen oder wir können mal kurz reinhören. Der Oberbürgermeister von Sebnitz, Ronald Kretschmer, wurde ja durchaus gefragt, Herr Oberbürgermeister, wie kann denn das sein, dass so eine Anzeige, die offen nicht nur rassistisch, sondern auch antisemitisch ist, wie die in Ihrem Amtsblatt erscheinen kann?
Ich habe direkt nach dem Bekanntwerden unverzüglich Strafantrag gegen den Verfasser und auch Strafantrag gegen den Verlag gestellt. Wir sind natürlich auch mit dem Verlag in Kontakt getreten, um zu recherchieren, wie konnte es dazu kommen, dass so ein menschenverachtender Text auch veröffentlicht wird.
Auch der Verlag hat sich dann nochmal wieder distanziert von der Strafanzeige. Aber Sebastian, wie du die Stimmung dort erlebst, ist es symptomatisch, dass sowas passiert und dann wird hinterher nochmal gesagt, natürlich wollten wir das jetzt so eigentlich gar nicht.
Na klar, ja. Also das hat mich nicht überrascht, das hat mich in der Größe überrascht, dass das so eine große Anzeige ist und dass er das so verlautbart. Aber in Gesprächen, in Privatgesprächen und in diesem ganz normalen Umgang miteinander ist das dort Usus. Also da wundert das keinen. Und mich schmerzt das, aber mich wundert es nicht, wenn ich sehe, dass eine Demo, die angemeldet wird, gegen diese Anzeige und gegen diesen Dachdecker, damit 60 oder 90 Leuten auf dem Marktplatz steht und dann gibt es ein paar Tage später eine rechte Demo für den Dachdecker, wo da 400 Leute durch die Stadt ziehen, die natürlich von außerhalb angekarrt sind auch noch, aber der Rest in Sebnitz hält die Fresse. Entschuldigung für die deutliche Sprache.
Wir können mal ganz kurz auch in diese Neonazi-Demo reinhören. Kollegen vom Fernsehen waren da und haben halt eben auch genau mal gefragt, warum denn die Menschen gekommen sind und was denn ihre Kritik jetzt daran ist, dass man sich so aufregt über diese Anzeige.
Hat halt seine Meinung kundgegeben und das ist ja kein Schandurteil oder irgendwas.
Ich würde sagen, wenn die Presse auf alles anspringen würde, würde das niemand interessieren, würde das komplett untergehen.
Das waren Stimmen eben von der, ja, man kann fast sagen, Neonazi-Demo, denn der Neonazi hat sie angemeldet in Sebnitz und an Teilnehmern war, ich glaube, die offiziellen Zahlen waren 50 bei der Demonstration gegen die Anzeige und 500 Neonazis, die da anwesend waren. Da stockt einem erstmal so ein bisschen der Atem an, ja, oder?
Ja, da stockt mir der Atem. Das ist, ich denke jetzt gerade, wenn ich zuhöre, denke gerade an Kevin Kühnert, den ehemaligen Generalsekretär und JUSO-Vorsitzenden. Der hat in der Zeit, gab es ein langes Porträt über den, warum der ist ja sozusagen von einem Tag Knall auf Fall aus der Politik ausgeschieden und hat sich danach auch nicht geäußert zu den Gründen. Und ich glaube, man kann es ungefähr zusammenfassen, er hat seine Angst nicht mehr in den Griff bekommen. Also er ist bedroht worden und immer wieder und jetzt auch nicht. Also sozusagen das, was Politikerinnen und Politiker uns auch schon im Podcast so erzählt haben, ja? Also die Normalität. Und irgendwann hältst du das einfach nicht mehr aus. Und ich habe nach dieser Geschichte mit Kevin Kühnert auch gedacht, eigentlich da müsste es, also da wäre es mal schön, so eine kleine Petition oder so, ja? Also Kevin Kühnert wird bedroht und diese Geschichte jetzt mit Sebnitz, mit den teilnehmenden Zahlen da, ja, das ist natürlich, ja, das spricht eine deutliche Sprache. Also wer, sagen wir mal, wer ist besser organisiert? Ja, das sagt es doch eigentlich. Also, dass 400, 500 Leute da sich die Zeit nehmen um jemanden zu verteidigen, der offen menschenfeindlich agiert. Und das ist Meinungsfreiheit-Ding, hier so seine Meinung. Nee, das ist keine Meinung. Also Rassismus oder Menschenfeindlichkeit ist keine Meinung, ja. Und das macht einen immer wieder so, also mir geht es jetzt da auch so, ja. Ich bin immer so fassungslos, weil ich so denke, also ihr möchtet gerne vom Rechtsstaat geschützt sein, dann passt mal auf, dass ihr den nicht kaputt macht mit solchen Sachen, ja.
Gleichwohl, Sebastian, wenn man Sebnitz googelt, stößt man ja noch auf eine andere Geschichte, an die ich habe es neulich nochmal wieder gesehen, dunkel erinnert habe, das ist 25 Jahre her. Da titelte die Bild-Zeitung, in Sebnitz hätten Neonazis ein Kind im Schwimmbad ertränkt. Übertragungswagen, Live-Übertragungswagen aus der ganzen Welt fielen in Sebnitz ein und berichteten 3 Tage über die marodierenden Neonazi-Horden, die sogar schon kleine Kinder ins Schwimmbecken werfen. Und am Ende kam dann raus, dass es sich einfach, was heißt einfach, dass es sich um einen tragischen Badeunfall handelte, wo kein Neonazi irgendetwas damit zu tun hatte. Das heißt, diese Gegend wurde mal schwer gebrandmarkt. Du hast da lange gelebt. Inwieweit wirkte das nach? Inwieweit wirkt das bis heute nach, wenn man schon mal als Gegend so am Pranger stand?
Das wird gleich als Argument genutzt und gesagt, hier, das ist passiert und guck mal, und hier, da haben sie nur gelogen. Man muss aber auch, wenn man die ganze Geschichte damals verfolgt hat, man muss auch die Mutter des Jungen, der verunglückt ist, ein bisschen verstehen. Das war eine Familie, ich glaube, der Mann war Iraker und hat die Apotheke in Sebnitz geführt. Und das war doch schon den Leuten ein Dorn im Auge. Und sie waren abhängig davon, sie mussten ihre Medikamente dort holen, aber das war, der ist doch nicht von hier, und das ist doch, was ist das für einer? Und die haben das in der Kleinstadt erfahren, dass diese Ablehnung, und das hat die Frau mürbe gemacht. Würde ich jetzt mal so einschätzen aus der Entfernung. Ohne jetzt das.
Also mir ist diese Geschichte sehr präsent. Also, und ich finde, das war ein Tiefpunkt des deutschen Journalismus.
Ja.
Das war eine Mutter, die im Schmerz war, aber die Mutter hatte, glaube ich, auch echt psychische Probleme. So stellte sich das ja dann ja da im Nachgang. Die hat sozusagen gesehen, was sie sehen wollte.
Ja.
Und diese Geschichte ist tatsächlich so ein bisschen symptomatisch, ja. Also Ossi tötet Wessi mit Bierflasche, damit ging es 1990 los, ja. Und von diesem kleinen Jungen dort aus Sebnitz, da war dann auch Spiegel Online, Spiegel gab es noch gar nicht, Spiegel TV vor Ort. Das wurde quasi, ich sehe das Haus noch vor mir da am Marktplatz, wo die Apotheke drin war, das wurde quasi belagert, ja, also kompletter Ausnahmezustand, weil, muss man ja auch mal sagen, weil es ins Bild gepasst hat, ja, ins Vorurteil vom Ostdeutschen, ja. Und das mag auch sein, ich will das gar nicht, war nicht vor Ort und so, ja, mag sein, dass die Familie auch tatsächlich Rassismus oder Fremdenfeindlichkeit erlebt hat. Aber da ist alles Schlechte zusammengekommen im Fall Sebnitz, finde ich.
Ja.
Und das ist, wenn du das so erzählst, das ist dann sozusagen, das sind auch die Auswirkungen, ja, dass man sozusagen, denen wird ohnehin nur Schlechtes zugetraut und dann und dabei bleibt es dann, da muss man sich auch nicht mehr wegbewegen und da muss man sich als Sebnitzerin oder Sebnitzer sozusagen nicht mehr gedanklich weiterentwickeln. Das finde ich, das ist ein Paradebeispiel dafür, was in diesen Jahrzehnten schiefgelaufen ist, finde ich.
Ja, ja. Es hätte ja auch ein gutes Beispiel werden können. Also Integration und angesehener Mann, der Apotheker, der Neue, der aus der Fremde kam. Aber das ist in einer gewissen Grundhaltung dort halt auch nicht möglich. Und ich vermute immer, das liegt auch dran, dass Sebnitz oder dass diese Gegend, dieses Dreiländereck seit Jahrhunderten von Kriegen und Flüchtlingsströmen da, die da durchmarschiert sind von allen Richtungen, irgendwie geprägt ist, dass man sich abschotten muss, dass man aufpassen muss, pass auf, da hinten hinterm Baum, da kommt der Fremde. Und dass das so drinne steckt. Aber Sebnitz hat nach dieser Geschichte damals viel Geld bekommen für eine Renovierung der Stadt oder wie sagt man, also die haben den Marktplatz gemacht und hier noch eine schöne Anlage gebaut und so. Und ich saß ja jetzt nochmal auf diese Ausstellung, die ich gemacht habe vor 2 Jahren, ich saß ja da 2 Wochen am Marktplatz. Und es ging immer zu die mehr rum, dass es so viele Ausländer jetzt hier, da gibt es ganz viele Asylbewerber hier, da müssen wir mal was gegen machen. Ich habe das beobachtet auf dem Marktplatz, es waren keine Sebnitzer, die Sebnitzer sind außen rumgelaufen in ihre 3 Geschäfte, haben ihre Besorgung gemacht, am Brunnen und auf den Bänken saßen halt die Flüchtlingsfamilien, Kinder, Frauen, Männer, die sich dort den ganzen Tag draußen beschäftigt haben und die Stadt zu ihrer neuen Heimat gemacht haben. Und das war schön anzusehen, die Kinder kamen angelatscht und wollten mit meinem Hund spielen, der da rumlag, und es war einfach nur schön. Und wenn dann mal irgendein Sebnitzer vorbeikam, hieß es gleich, die Ratten da. So, na, oh, krass. Ja.
Ja, naja. Ja, auch ein beliebter Ausspruch ist, arbeiten gehen.
Ja, ja.
Habe ich auch schon erlebt.
Würden sie alle gerne arbeiten gehen.
Aber wie viel spielt eine Rolle? Ich bin jetzt nicht dabei zu rechtfertigen, ich bin nur dabei zu verstehen, um nochmal wieder auf die Sebnitz vor 25 Jahren zurückzukommen, weil es gibt ja ein ganz massives, was deutlich stärkeres Misstrauen im Osten gegenüber den Medien als im Westen. Ein größeres Misstrauen gegen Politiker, gegen das, wie die Demokratie bei uns funktioniert. Wenn ich aus Sebnitz komme oder aus der Umgebung, das vor 25 Jahren erlebt habe, diesen Tiefpunkt des deutschen Journalismus, wie Anja gerade gesagt hat, kann man nicht nachvollziehen, dass ganz tief verwurzelt ist, dass nach dem, was da mit der Stadt gemacht worden ist, den kann man nicht trauen, was veröffentlicht wird?
Aus einem Ereignis das dann zu machen, wäre ein bisschen hochgegriffen. Also man kann natürlich geschockt sein. Ich kenne diesen Schock. Ich bin in Sondershausen aufgewachsen oder bin dort geboren. Da gab es ja diesen großen Satansmord 93. Und wir wurden genauso überfallen von den Medien. In unserer Schule ist das ja passiert. Wir waren genauso, und das war noch weiter vorher, wir waren der Macht völlig hilflos ausgeliefert, dieser Medienmacht und den Falschgeschichten und was da alles passieren kann. Aber dass es einen so raushaut aus einer Menschensicht oder aus einem gesellschaftlichen Überblick, das kann doch nicht von einem so einem Ereignis dann wirklich so grundlegend erschüttert sein. Also da würde ich dann schon mal ein bisschen den Sebnitzern dann auch ein bisschen mehr Standfestigkeit wünschen.
Aber auch jenseits von Sebnitz ist dieses Misstrauen ja hier im Osten viel stärker da. Warum?
Weil die wissen, wie Medien auch anders arbeiten können. Die hatten ja vorher ihre Blätter in der DDR und wussten, was da drinne steht, und dass das keine journalistischen Texte waren. Und die haben das DDR-Fernsehen erlebt, und die haben die Leute, die in führenden Positionen waren, erlebt. Und die haben... Ja, also man kann sich ja dann zurückziehen und sagen, ja, pass auf, du bist dann in einem Amt als Politiker oder als Journalist in einer Tätigkeit und bist aber austauschbar in deiner Meinung. Also du machst im Prinzip nur, arbeitest nur für eine Ideologie oder für einen Arbeitgeber oder hast keine eigenen Ansichten oder keinen Rückgrat.
Aber die DDR ist 35 Jahre her.
Ja, aber das hängt drin. Das ist eine Erzählung, die auch weitergegeben wird. Und die ist jetzt irgendwie mit Stolz aufgeladen. Also wir haben damals die DDR überlebt und der Wessi hat das nicht gehabt. Und wir sind eigentlich innerlich viel mehr gefestigt auf die Kämpfe der Zukunft oder so. Keine Ahnung, wie das im Kopf da abläuft. Aber ich habe die Vermutung, das ist eine Umkehr. Früher war es der Hass auf die DDR und jetzt ist man stolz, dass man da rauskommt und man hat was anderes erlebt als die da drüben.
Ist Sebnitz für dich so eine Art, weil du ja viel unterwegs bist, du bist ja auch durch Thüringen, ich glaube sogar gelaufen und hast dabei fotografiert von Ost nach West. Ist Sebnitz, das war, über was wir gerade in Sebnitz gesprochen haben, quasi nur, wie soll ich sagen, der Kulminationspunkt, also quasi das Konzentrat von all dem, dieses Misstrauen, die Denkweise, kommt dir überall im Osten immer wieder vor?
Das ist so ein Paradebeispiel von so einer ostdeutschen Kleinstadt. Die Leute, die anders denken oder ein bisschen weiter denken oder ein bisschen bunter denken, die sind weggegangen oder haben sich zurückgezogen in die Privatheit. Die sind öffentlich dann auch nicht mehr sichtbar. Und was man sieht, sind leere Marktplätze und ein paar Geschäfte, die überall die gleichen sind und dort konzentriert sich so ein bisschen das Leben. Und wenn es hochkommt, sind es noch die Tankstellen, wo sich die Jugendlichen treffen. Und der Rest, also Kleinstädte in Ostdeutschland, sollte mal ein Wes Anderson-Film drüber gemacht werden.
Was tun?
Ja, ich habe für mich jetzt leider, ich bin für mich selber nur verantwortlich. Ich bin alleine, ich kann gehen, wohin ich will. Deswegen habe ich mich jetzt entschieden, für meinen Seelenfrieden gehe ich jetzt erstmal weg und mache eine Luftveränderung und vielleicht auch öfter mal das Handy aus. Aber der Rest, ich weiß es nicht mehr. Also wir haben uns ja angestrengt. Wir waren in allen möglichen zivilgesellschaftlichen Experimenten da unterwegs mit verschiedenen Initiativen und so und haben Projekte gestartet und wollen die den Leuten auch zeigen, dass es außerhalb von diesem Verbocktsein auch was anderes gibt. Aber es kommt einfach nicht mehr an bei den Leuten. Also ich finde, es ist großen Teil auch vergebliche Liebesmühe.
Ich habe mal noch eine Frage, wahrscheinlich eher so zum Ende. Es ist ja gerade der Architekturwettbewerb für Halle entschieden worden, für dieses, ich weiß gar nicht, wie man es nennt.
Zukunftszentrum.
Wie sagst du?
Das Zukunftszentrum, ja.
Genau, das Zukunftszentrum, Europäische Vereinigung oder so heißt es, ne? Oder so ähnlich. Also die Bundesregierung stellt da, die Bundesrepublik Deutschland stellt da einen Ort hin, der wahrscheinlich sehr schick und modern wird. Und das hat gerade noch so Carsten Schneider als Ostbeauftragter jetzt, diesen war dabei bei dieser Entscheidung über den Wettbewerb. Kannst du dir vorstellen, dass sowas, solche Projekte helfen?
Helfen ja, aber eher aus der übergeordneten Sicht, also aus der Sicht von woanders. Also ich weiß nicht, ob die einen großen Stolz oder aufbauen können auf dieses Zukunftszentrum. Ich freue mich sehr für Halle. Ich freue mich tierisch für Halle, dass das hierher kommt und hoffe da wirklich, dass dort innovativ gearbeitet wird und dass das dann ein Beispiel sein kann für Bildung und.
Also es ist nicht umsonst. Du klingst so traurig, Sebastian.
Ja, weil also. ich habe mich nun in den letzten Jahren immer mehr in Halle verliebt und das ist auch für mich eine Stadt von der richtigen Größe und von der richtigen Buntheit. Na, ich habe hier nicht nur den Ossi, ich habe auch so viele Studenten aus allen möglichen Ländern und es ist einfach schön hier.
Sebastian Weise, herzlichen Dank. Anja, ich habe jetzt hier auf dem Zettel mir noch zwei Fragen aufgeschrieben. Ich wollte eigentlich mit dir nochmal auf die Bundesregierung kommen, ein bisschen Politfolklore machen. Das machen wir in 14 Tagen. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt im Moment nicht so in Stimmung. Lass uns mal lieber auf die Mails schauen, die wir bekommen haben. Wir haben uns einfach mal drei genommen. Matthias, aus dem, wie er es nennt, ländlichen Raum Sachsen-Anhalts, hat uns geschrieben und er sieht vor allem bei uns noch weiße Flecken bei der Einordnung der AfD. Er schreibt: Worauf ich hinaus will mit meiner Kritik, ist die Art, wie sie die Beliebtheitswerte der AfD einordnen. Oft ist hier vom, ich sage es mal plakativ, Ossi, der sich als Wendeopfer sieht, die Rede, von gebrochenen Biografien etc. Wenn das auch teilweise ein Faktor sein wird und auch in meinem Umfeld begegnet mir immer wieder eine Skepsis gegenüber der bundesdeutschen Demokratie, die Menschen aus den chaotischen 90ern mitgenommen haben, denke ich doch, dass sie andere zentrale Punkte bisher so gut wie gar nicht beleuchtet haben. Da ist zum einen die steigende soziale Ungerechtigkeit, die seit circa 30 Jahren immer weiter wächst im gesamten Land. Dazu gehört auch die Ungleichverteilung von Vermögen auch in Gesamtdeutschland. Ein ganz wichtiger Erfolgsgrund für das Erstarken der AfD ist aber auch ihre Social Media Präsenz. Als erste politische Partei hat sie es verstanden, Plattformen wie X, TikTok, YouTube, Instagram und Co. für ihre Inhalte propagandistisch zu nutzen. Mit reißerischen Videos oder Shorts generieren sie offizielle und Sympathisantenkanäle und dabei eben ständig neuen rechtsradikalen Kontext. Und ganz ähnlich, so schreibt er, hat es jetzt auch die Linke gemacht. Die beiden Parteien könnten von der Programmatik unterschiedlicher nicht sein, doch haben sie es beide verstanden, wie wichtig die sozialen Medien sind, um potenzielle Wähler abzuholen, schreibt uns Matthias. Über die ungleiche Verteilung von Vermögen haben wir schon mal ausführlicher gesprochen, Anja. Ich weiß, das ist ein Punkt, den du auch immer einbringst, gerade was das Erbe angeht. Wir müssen auf diese Social-Media-Sachen wirklich mal schauen, zumal ich mir auch immer die Frage stelle, vielleicht hast du eine Antwort darauf, Warum kriegen das CDU, SPD, FDP und Grüne nicht hin?
Das kann ich nicht beantworten, aber ich fände es super, wenn wir dazu einen Gast zu uns mal holen. Also zu beiden Themen. Also du hast schon recht, weil bei mir geht mit der sozialen Verteilungsgerechtigkeit geht bei mir, gehen gleich alle Lampen an. Aber dieses Social-Media-Thema, da könnte man tatsächlich noch mal nachhaken, finde ich. Ich finde es auch sehr interessant, dass es ja offensichtlich der Linken gelungen ist, also quasi am Boden liegend, in aller Schnelle diese eine große Kompetenz in Sachen Social Media aufzubauen und auch die Leute zu erreichen. Ja, und das ist ja auch jetzt nicht nur Heidi Reicheneck, die schnell spricht, sondern da geht es tatsächlich um also Wohnen vor allem, das ist ja das große Thema, ja. Erben, Steuern, also auch so eher so harte Themen und trotzdem schaffen sie es. Und die anderen hängen da mächtig hinterher. Also das würde ich gerne mal als Thema nochmal genauer mir angucken mit dir.
Unbedingt. Ich weiß nur, es klang auch schon mal an, ja, im Gespräch mit der Zeithistorikerin Claudia Gatzka, Anfang Februar kann man nachhören in der ARD-Audiothek, aber machen wir einen Haken dran, wird nochmal abgeholt. Was gibt's noch an ihr?
Dann haben wir Post bekommen von Herrn Semmler. Mir ist übrigens aufgefallen, dass wir überhaupt sehr viel Post von Männern bekommen. Dass es wenig Frauen gibt, die sich melden. Das fällt mir auch so bei Call-in-Sendungen im Radio oft auf, dass wenig Frauen, die sind dann unsicher und so, während die Männer da im Brustton der Überzeugung ihre Thesen vortragen.
So sind wir halt, Anja, das weißt du doch.
Ja, das sagt jetzt nichts über Herrn Semmler. Ich habe mich total gefreut, ja, über seine Rückmeldung. Aber ich will es bloß einfach mal sagen. Vielleicht machen wir es ja nochmal und dann wäre es super, wenn sich da auch ausreichend Frauen melden würden. Ich hoffe doch, Sie hören auch diesen Podcast. Aber ich trage mal vor, was Herr Semmler uns geschrieben hat. Also ein erster Ausgangspunkt meiner Überlegungen ist, beziehungsweise war schon vor einiger Zeit die Feststellung, dass vielen Analysten, die das Phänomen ostdeutsche AfD, Populismus und so weiter untersucht haben, immer wieder einseitig die Ursachen in der Vergangenheit gefunden, schreibt er in An- und Abführung haben. Und die Schlussfolgerung, die daraus gezogen wurde, parteiübergreifend, dass man ja den Ossis das nur mal richtig erklären müsse. Schließlich sind sie ja im Durchschnitt so intelligent wie die Menschen in anderen Regionen Deutschlands auch. Vielleicht, schreibt Herr Semmler mit einem schönen Smiley. Und dann funktioniert das schon. Also sozusagen, man müsse da nur einfach immer wieder das Gleiche sagen. Nur eben funktioniert das eben nicht, schon seit mehr als 2 Jahrzehnten nicht. Nachweislich nicht. Wahlergebnisse im Osten bleiben anders und meine persönliche Wahrnehmung, Erfahrung ist auch eine andere. Menschen, die ich treffe, haben, egal wo sie herkommen, Ost, West, Europa, Übersee, ähnliche Ängste und Bedürfnisse. Da bin ich ganz bei ihm. Daraus ergeben sich Fragestellungen, die bisher nicht zufriedenstellend geklärt worden sind, aus meiner Sicht. Und aus meiner Sicht Vorschläge für eine Podcast-Folge sein könnten. Warum ist das so? Ja, also warum ist dieser Blick, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, warum ist der Blick auf die Ostdeutschen so, also warum grenzt er sie auf dieser Herkunft ein? Was stimmt nicht bzw. fehlt bei den Analysen? Warum erfolgt gerade im Moment eine Ostifizierung des Westens? Da weiß ich nicht genau, was er meint, zumindest in Bezug auf das Wahlverhalten. Ach so, er meint wahrscheinlich diese These, die ich ja auch habe, die AfD, der Rechtsextremismus kommt über den Osten, über das ganze Land.
Naja, der Osten ist ja in gewisser Weise Avantgarde. Im Westen sind wir zur Wende oder bei der Wende hatten wir 4 Parteien, Union, SPD, FDP und Grüne. Dann kam das, was ihr ganz früher mal SED genannt habt, dann PDS hieß, inzwischen Linkspartei dazu. Ist dann,
wie du schon ihr sagt.
Also, ja, wir hatten
okay,
keine SED.
Weiter. Das ist doch schön. Das ist ein gutes Beispiel.
Ja. Also, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Ach so, also dann hat die Linke sich ausgebreitet. Sie regiert ja auch heute in Bremen, in Bremen und Bremerhaven mit, sitzt in Hamburg in der Bürgerschaft. Das ging dann wieder zurück, hat aber auch jetzt bei der Bundestagswahl auch im Westen teilweise 2-stellige Ergebnisse geholt. Und dann natürlich die berühmte Alternative für Deutschland, die im Osten unter Führung von Westdeutschen kräftig Anschwung genommen hat. Im Osten bei um die 40% steht, aber auch im Westen inzwischen bei an die 20 angekommen ist. Ich glaube, das meint er, diese Ostifizierung des Westens, die Diversifizierung des Parteiensystems. Also im Grunde genommen die Frage, ist der Osten einfach die Avantgarde?
Da könnten wir vielleicht nochmal einen Politologen, einen Parteienforscher einladen oder eine Parteienforscherin, stell dir mal vor.
Das wäre ja verrückt.
Das wäre ja verrückt.
Also, der dritte Mann in der Runde, Thilo aus der Lausitz, schreibt, selbst die Kommunalpolitik, die häufig gut wegkommt im Podcast, ist teilweise so bürgerfern geworden, dass es schwer ist, sich dort wiederzufinden. Das überrascht wenig, wenn man überlegt, wie zeitaufwendig Kommunalpolitik ist und wer Zeit hat für einen Wahlkampf. Es sind entweder die ohnehin schon Staatsbediensteten, vom Lehrer über den Mitarbeiter der Behörde, oder die Senioren. Damit findet Familienpolitik, zumindest subjektiv wahrgenommen, überhaupt nicht statt. Und auch andere Themen fallen einfach hinten runter, weil die Besetzung der Stadtverordneten einfach kein Interesse daran hat, also die Leute, die da drin sitzen. Zweitens, selbst wenn man für das Amt eines Stadtverordneten, eines Stadtrates kandidiert und dann auch noch gewählt wird, ist es fast unmöglich, so seine These, hier sinnvoll voranzukommen, ohne sich in den vorhandenen, er nennt es Klüngel, einzubinden. Die Folge daraus ist, aus der Sicht von Thilo, dass sich auch Leute distanzieren, die eigentlich einen wesentlichen Beitrag zum politischen Geschehen liefern könnten. Gleichzeitig sieht er eine Art Gegenbewegung, die sich so ausdrückt, dass die Leute, die etwas bewegen wollen, das ohne die Politik umzusetzen. Aus seiner Sicht ein sehr spannendes Thema, also dass man quasi an der etablierten Politik vorbei agiert, da hier faktisch gesellschaftliche Arbeit, also das, wofür man eigentlich Politiker hat, an etablierten Strukturen vorbei passiert. Also wie viel Einfluss hat Kommunalpolitik noch und wie viel machen Leute einfach selbst, weil sie sich davon nicht mehr viel versprechen? Auch da müsste man eigentlich mal genauer in die Strukturen gucken.
Na und auch, wie attraktiv oder unattraktiv ist sie, ne? Also wenn ich mir meine Kinder anschaue, also Kinder ist gut, die sind super erwachsen, ich bin schon fast besorgt, wie alt die inzwischen sind. Die sind in der Rush-Hour des Lebens, ja. Also die haben keine Lust, da irgendwie abends um 8 oder um 6 noch im Bauausschuss irgendwie da mit 300 durchgearbeiteten Seiten irgendwie anzuschlappen. Das kann ich verstehen und ich finde es auch interessant. Ich finde, da hat er einen totalen Punkt, der Thilo, dass man sieht das ja, hatten wir ja auch schon mal eine Folge dazu, gerade bei Kommunalwahlen, dass dann irgendwie die Feuerwehr kandidiert, ja. Also, dass sich sozusagen die Leute von der Parteipolitik abwenden und hingehen sozusagen zu denen, die sie kennen und mit denen sie pragmatisch Politik machen wollen, das ist erstmal nicht schlecht, aber kann natürlich auch sozusagen von einzelnen Interessengruppen unterwandert werden, das wissen wir auch. Aber ich finde das auch ein super Thema, aber da würde ich sagen, da ist es jetzt nicht so, dass wir da nicht schon drüber gesprochen hätten.
Ja, aber wir können es nochmal vertiefen. Zum einen haben wir den Effekt im Osten, weil du die Feuerwehren beispielsweise gerade ansprichst oder den Fußballverein, dass explizit das gewählt wird, wo nicht Partei dran steht. Wir sind ja inzwischen so weit, dass Leute, die in Parteien sind, lieber als Parteilose antreten, als SPD oder CDU noch aufs Plakat zu kleben, weil man da gleich den Ruch hat, da gehört man zum System. Und das Zweite, so wie ich Thilo verstanden habe, ein Punkt ist, weil du ja gerne auf den Einfluss von Frauen referierst. Das sind natürlich auch unglaublich familienfeindliche Zeiten, in denen die Kommunalpolitik zum Beispiel stattfindet. Ich meine, wer hat denn Zeit, von 17 bis 20 Uhr in so einem Ausschuss zu sitzen und genau wie du sagst, das nachzulesen? Da bringt man die Kinder ins Bett, da liest man was vor oder man sieht sich endlich mal und isst zusammen Abend.
Ja. Genau. Ja, also das ist wirklich, das ist ein ewiges Thema, muss man auch sagen. Ich glaube, dass viele Kommunen, also reden wir jetzt mal von der kommunalen Ebene, das auch erkannt haben, ja. Also dass diese ewigen Rufe, wir müssen auch mal was digital machen und so, das findet ja in den Parteien sowieso schon statt und glaube ich, wird auch langsam, geht auch in die kommunalen Ausschüsse und so weiter. Schön ist es nicht, versteht man schon, ja, aber sinnvoll ist es trotzdem. Also da wird sich, glaube ich, auch ein bisschen was verändern in der Kultur. Und es ist, also die Gefahr, die ich so sehe, ist so gerade bei digitalen Formaten und so, dass einfach der am meisten redet, am Schluss quasi gewinnt, ja. Also dass man irgendwie, wenn man damit nicht viel anfangen kann, wenn man sich nicht sieht, wenn man nicht sieht, wen der anguckt beim Sprechen und so, das macht ja auch was miteinander. Aber ich finde es auch, ich lebe ja in einer Kommune, wo irgendwie ziemlich viel so für Kinder getan wird, weil es einfach wahnsinnigen Zuzug gab, vor allem seit Corona hierher. Es ist nicht so, also man hat jetzt nicht den Eindruck, dass die Kommunalpolitik jetzt irgendwie Böses im Schilde führt, aber es reicht einfach nicht. Also das Geld reicht sowieso nicht und tatsächlich sind einfach in den Ausschüssen und Gremien relativ wenig Leute, die jünger sind, eben weil sie keine Zeit haben. Das ist glaube ich, ein Dilemma, oder?
Absolut. Absolut. Schon gesagt, da sollten wir noch mal reinschauen. Wir haben jetzt unsere drei Arbeitsaufträge erstmal bekommen. Wer noch einen mit abgeben will, wahlkreis-ost@mdr.de. Anja Meyer, die Chefreporterin des Fokus-Magazins. Es war wieder ein Vergnügen heute Morgen, liebe Anja.
Das fand ich auch. Und ich möchte aber unbedingt, was mir noch auf dem Herzen liegt, ich möchte Sebastian alles Gute wünschen. Sebastian, deine Leute,
du wirst uns fehlen. Mensch, dank dir. Ja, danke schön. Ja. Danke für die Einladung.
Wirklich. Ja, ich freue mich, dass du da warst und ich wünsche dir wirklich alles, alles, alles Gute. Und wir beide verlieren uns ohnehin nicht aus dem Blick, ne?
Nee, wir haben das digital im Auge.
Genau.
Und jetzt strahlt er dabei. Das ist schon, wie du sagst, von Vorteil, wenn man sich gegenüber sitzt, wir beide hier heute Morgen in Halle. Ich habe aber zum Schluss aus Halle quasi noch einen Podcast-Tipp für euch. Was tun, Herr General? Der MDR-Podcast über den Krieg in der Ukraine. Einmal in der Woche setzt sich Moderator Tim Deisinger mit dem ehemaligen NATO-General Erhard Bühler zusammen, spricht mit ihm über die militärische Lage, die Folgen des Krieges. Was den Podcast eben so besonders macht, hier werden nicht nur Entwicklungen nacherzählt, sondern auch für den Hörer eingeordnet, kurz, präzise und vor allem verständlich auch für Laien. Und außerdem werden auch da immer wieder Fragen von Hörerinnen und Hörern beantwortet. Der MDR produziert diesen Podcast inzwischen seit März 2022 überaus erfolgreich. Kurz nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine war eben auch das Bedürfnis sehr groß, sich zu informieren, fundiert zu informieren zu einem der wichtigsten weltpolitischen Konflikte unserer Zeit. Der Krieg ist noch nicht zu Ende, er geht weiter. Wir wissen noch gar nicht mal, wie lange er noch weitergeht. Wenn man J.D. Vance jetzt an diesem Freitagmorgen glaubt, dann wird er noch lange weitergehen. Und offenbar ist man auch im Weißen Haus davon abgekommen, dass man das innerhalb von 24 Stunden lösen kann. Also alles rund um den Krieg in der Ukraine im Podcast Was tun, Herr General? Ihr findet ihn werbefrei in der ARD Audiothek. Den Link packen wir in die Shownotes und auch unseren Podcast Wahlkreis Ost in 14 Tagen wieder in der App der ARD Audiothek. Und überall sonst, wo ihr eure Podcasts runterladet. Tschüss.
Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig.